Jesus, na, ich komm ja schon. Alfa ist doch kein D-Zug.
Jetzt tun Sie mal nicht so, Frau Felsestein. Wenn Sie denken, Sie sind eine Alfa, wie soll ich mich dann fühlen?
Na, na, Frau Rettich, Sie sind doch sicher 3 Jahre jünger wie ich, Sie junger Hüppe.
Hatte sie nicht dies Jahr eine Schnapszahl?
Ah ja.
Na, ich doch, ach. Mei, richtig.
Na, Juni.
Wie ich?
Das tut mir herzlich leid, das ist mir durch die Lappe gegangen. Mehr Anfang oder gege End?
Eher Mitte.
Sag es es nicht. Ich am 16.
11. Ja. Sehen Sie, ich bin älter als wie Sie.
Aber so ein richtiges Alter haben wir beide keins, oder? Jetzt sollte mir zwar hübsche, aber keine Zeit mehr verlieren. Schließlich geht's gleich los.
Tatsächlich? Ich dachte, das steht heute schon als in denen ihrer Audiothek.
Ja, aber trotzdem. Rituale sind für den Alltag wichtig. Mhm. Und ich möchte mich auf eine feste Anfangszeit freuen dürfen. Das Theater spielt ja auch nicht einfach irgendwann los. Nehmen Sie doch gleich vorm Apparatplatz.
Was haben Sie denn da für ein Schmuckstück?
Ich find's auch schick. Die Radiotruhe ist noch von meinen Eltern. Saba Bodensee V12. Unser Taschenmacher war so freundlich, mir die Podcast tauglich zu machen.
Wunderbar. Was hören wir denn heute?
Kriminalrat Obermoos.
Kenn ich nicht.
Kein Wunder. Als der ermittelt hat, waren wir beide noch flüssig. Zwischen 1959 und 1970 hatte sie Dade von 132 Folgen produziert. Damals war die Serie Kult wie Handcase.
Dademals hieß das noch Straßenfeger.
Straßenfeger? Das sind doch eher mir. Ich dachte nur, dass das Mitrate-Krimis sind und wir sind doch eigentlich diesbezüglich Profis.
Großartige Idee.
Ich mix uns noch schnell einen Drink.
Finde ich noch viel besser, die Idee.
Habe sie Durst?
Durst? Immer.
Also ich hätte jetzt gedacht, so ein Lufthansa-Cocktail.
Oh, den hatte mein Vater immer im Spirituosenschrank gehabt. Vergnügt überm Alltag schwebe. Meine Eltern haben immer von einer Fluchreise geträumt, musste sich dann aber mit dem Fusel begnüge.
Weinbrand und roter Wermut zu gleichem Anteil. Je ein Schuss Triple Sec und Aprikobrandy. Zu guter Letzt noch eine Spritzersche Angostura.
Felsenstein, das mache sie nicht zum ersten Mal.
Das ist der Vorteil des Alters. Da hat man schon so manche Geschichte hinter sich gelassen.
Prosit! Na denn, auf die Geschichte, die mir noch vor uns habe.
Stimmt. Prost. Jetzt aber hingesetzt. Es geht schon los.
Oh, ja.
Wer war's? Wie geschah's? Was war los? Das Wort hat Kriminalrat Obermoos.
Es ist eine alte kriminalistische Erfahrung, meine Herrschaften, dass jeder Verbrecher bei seiner Tat, und mag er sie noch so schlau ausgedacht haben, einen Fehler macht. Einen großen oder einen kleinen Fehler, aber irgendeinen Fehler macht er bestimmt. Und der kann für ihn zum Verhängnis werden. Naja, werden Sie sagen, wenn das so ist, dann müssten doch eigentlich alle Verbrechen aufgeklärt werden. Und das stimmt doch nicht. Sie haben ganz recht. Aber die große Schwierigkeit für uns Kriminalisten besteht eben darin, die Fehler der Verbrecher auch zu entdecken. Sie können so unscheinbar, so unauffällig, so versteckt sein, dass man sie leicht übersieht oder nicht rechtzeitig sieht. Wie schwierig das im Einzelfall sein kann, möchte ich Ihnen heute an einem Fall zeigen, den ich Ihnen jetzt erzählen werde. Die Geschichte begann damit, dass mich an einem späten Abend ein guter Bekannter aufsuchte. Er ist Chemiker, ein Dr. Baumgart. Er war auf dem Wege in sein Laboratorium, wie er mir sagte. Er war sichtlich nervös und er sagte mir auch, warum.
Weißt du, lieber Obermoos, Werkspionage, das klingt so komisch. Wie aus einem Groschenroman. Aber es gibt sie wirklich. Ich muss dir gestehen, ich fühle mich bedroht wegen ein paar lächerlicher chemischer Formeln. Ich arbeite seit Monaten an einer schwierigen Analyse, stehe kurz vor ihrer Lösung. Ein ausländisches Unternehmen ist im höchsten Maße an dem Ergebnis interessiert. Hier, dieses Notizbuch. Das möchten Sie gern haben. Es ist Ihnen viel Geld wert.
Sind das nur Vermutungen von dir?
Leider nicht. Ich habe die Beweise. Man hat mich durch einen Mittelsmann bestechen wollen. Ich habe natürlich abgelehnt. Der Betrag war erstaunlich hoch und man hat mir zu verstehen gegeben, dass man notfalls auch vor anderen Mitteln nicht zurückschrecken würde. Darum trage ich meine Aufzeichnungen ständig bei mir. Weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, man verfolgt mich. Ich kann dir wirklich nicht sagen, von wem und wann. Das ist eben nur ein Gefühl. Ja, komm, lassen wir's. Vielleicht sind es nur Gespenster, die ich sehe. In ein paar Tagen bin ich ohne dies fertig. Dann ist alles vorbei. Darum arbeite ich auch nachts. Ich muss die Geschichte endlich hinter mich bringen.
Willst du heute tatsächlich noch einmal ins Laboratorium?
Ja. Aber du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Da ist unser Nachtportier, unser Herr Schulz. Der bewacht mich schon gut.
Soll ich dich in meinem Wagen hinbringen?
Oh, das wäre nett von dir. Mit Dank angenommen. Ich hätte sonst ein Taxi gebraucht.
Tja, und so fuhren wir durch die nächtlichen Straßen hinaus zu dem Werk, in dem mein Bekannter arbeitete. Es war keine große Entfernung. Wir betraten die erleuchtete Halle. In einer gläsernen Loge saß, über eine Zeitung gebeugt, der Nachtportier.
Guten Abend, Herr Dr. Baumgart.
Guten Abend, Herr Schulz.
Guten Abend.
Ich denke, es ist wohl niemand mehr im Hause.
Doch, Herr Dr. Herr Singh ist noch in seinem Laboratorium.
So, Herr Singh?
Singh, ist das ein Chinese?
Nein, das ist ein Inder. Ja. Fleißiger junger Mann. Er praktiziert bei uns für ein Jahr und er arbeitet mit dem ganzen Fleiß des Asiaten. Er ist öfters bis in die Nacht hinein hier. Er stört mich nicht weiter. Sein Laboratorium liegt am anderen Ende des Ganges. Ja. Ich nehme den Lift. Der vierte Stock ist mir doch zu hoch. Ja, auf Wiedersehen, Obermus.
Auf Wiedersehen.
Du hörst bald wieder von mir.
Wir verabschiedeten uns. Dr. Baumgart ging in den einen Lift, der sich in der Halle befand. Ich sah noch, wie er mir beim Hinauffahren zuwinkte. Dann nickte ich dem Nachtportier zu, der sich wieder seiner Zeitung widmete, ging hinaus, bestieg meinen Wagen und fuhr nach Hause. Ich ahnte nicht, wie bald ich wieder von Dr. Baumgart hören sollte. Denn kaum hatte ich meine Wohnung betreten, da klingelte mein Telefon. Ich nahm den Hörer ab. Es war die Stimme von Dr. Baumgart,
ja, bitte?
Leise und erregt.
Obermus, bist du es?
Ja.
Hör mal, hier stimmt was nicht.
Wieso, was ist los?
Ich habe Angst. Jemand schleicht draußen vor der Tür herum. Ist wie verhext. Ich weiß nicht die Nummer von Nachtportier. Darum habe ich dich schnell angerufen.
Ja.
Was ist das? Die Tür geht ja auf. Da steht ein Mann. Sein Gesicht ist vermummt. Er hebt die Hand. Was wollen Sie denn?
Baumgart, was ist los? Hallo, Baumgart. Melde dich doch.
Auf der anderen Seite blieb alles still. Mit ein paar Sätzen war ich die Treppe runter und in meinen Wagen gesprungen, der Gottlob noch unten stand. Erst unterwegs fiel mir ein, dass es das Richtige gewesen wäre, den Nachtportier anzurufen. Nun, Sie können sich denken, dass ich mich beeilte. Als ich in die Halle stürzte, saß Portier Schulz so da, wie ich ihn verlassen hatte, die Zeitung in der Hand.
Herr Dr. Baumgart, muss was passiert sein? Haben Sie irgendetwas gehört?
Baumgart?
Ja.
Nein, ich habe nichts gehört. Es ist inzwischen niemand gekommen oder gegangen.
Ja, aber Sie müssen doch hier einen Mann gesehen haben, der hier durchgegangen ist.
Seitdem Sie fortgegangen sind, habe ich nur in meiner Zeitung gelesen. Ich habe mich überhaupt nicht vom Platz gerührt.
Los, kommen Sie, wir müssen raus.
Dann nehmen wir noch einen Lift.
Ja, aber schnell, kommen Sie.
Zum Glück stand der Lift unten. Wir stiegen schnell ein und fuhren hinauf. Im vierten Stock hasteten wir einen Korridor entlang.
Hier ist das Laboratorium von Herrn Dr. Baumgart.
Wir öffneten die Tür. Auf dem Boden vor einem langen Tisch mit chemischen Apparaten lag Dr. Baumgart. Er war bewusstlos. Er musste einen schweren Hieb gegen den Kopf erhalten haben. Aber ich darf Sie vorweg beruhigen, er kam mit einer mächtigen Beule davon. Wir hoben ihn hoch und trugen ihn zu einer Chaiselongue, die in der Ecke des Zimmers stand. In diesem Augenblick sagte jemand von der Tür her:
Entschuldigen Sie bitte, wenn ich störe. Darf ich fragen, ob es dem geschätzten Herrn Dr. Baumgart vielleicht schlecht geworden ist? Das würde ich sehr bedauern.
Sie sind Herr Singh?
Ja, mein Herr, ich heiße Singh.
Sie haben heute noch hier gearbeitet?
Ich pflege das zu tun. Mein Arbeitsraum befindet sich am anderen Ende des Ganges. Aber was ist mit Herrn Dr. Baumgart?
Sie waren die ganze Zeit in Ihrem Laboratorium?
Ja, mein Herr.
Und Sie haben in den letzten 10 oder 15 Minuten nichts Auffallendes gehört?
Nein, ich habe nichts gehört. Ich habe die Tür geschlossen gehabt. Wohl aber hörte ich jetzt zwei Männer im Gang laufen und das erregte meine Neugierde. Darf ich noch einmal fragen, Was mit Herrn Dr. Baumgart?
Das ist Ihr gutes Recht. Dr. Baumgart ist vor wenigen Minuten überfallen worden.
Ich glaube, er kommt zu sich.
Was ist denn? Mein Kopf. Was macht ihr denn hier?
Nur ganz ruhig, mein Lieber, nichts Besonderes. Du hast einen kleinen Zusammenstoß gehabt. Irgendjemand hat dich überfallen.
Überfallen? So. Ach so, überfallen. Ja, lass mal. Natürlich, da stand doch einer in der Tür. Und die Hand. Mein Notizbuch ist fort.
Beruhige dich nur, das bekommen wir bestimmt wieder. Hast du den Mann erkannt?
Nein, es ging ja so rasch. Außerdem hat er etwas vor das Gesicht gebunden.
Vielleicht ist jemand durchs Fenster eingestiegen.
Ist möglich. Sie haben sich jedenfalls nicht vom Platz gerührt.
Nein.
Und Sie, Herr Singh, haben nichts gehört?
Nein, ich habe nichts gehört.
Ja. Aber da war doch noch etwas gewesen. Was war das denn nur? Wir standen zu dritt um Dr. Baumgart und schauten ihn an. Vor meinem geistigen Auge zogen die letzten Minuten vorbei. Da stimmte doch etwas nicht. Was war es nur? Und plötzlich wusste ich es. Ich wusste, was nicht gestimmt hatte. Und ich wusste, wer es gewesen war. Ich sagte es dem Täter auf den Kopf zu. In seiner Verwirrung gestand er. Und ein paar Minuten später konnte ich dem überglücklichen Dr. Baumgart das Notizbuch überreichen.
Ach, da ist es ja wieder.
Und nun möchte ich Sie fragen, liebe Zuhörer, ob Sie auch wissen, wer es gewesen war und welche Kleinigkeit den Täter verraten hatte. Es war nur eine Kleinigkeit. Aber sie stimmte nicht. Sie hören Musik und nach ein paar Minuten komme ich wieder und erzähle Ihnen die Lösung.
Oh, puh. So schwer habe ich es mir nicht vorgestellt. Da wird selbst Ihren Kommissar Haas sich die Zähne dran ausbeißen.
Also für mich ist das eigentlich eine klare Sache.
Also, jetzt verrate es nicht. Ich möchte selbst drauf kommen.
Ich schenke uns noch einmal nach.
Fantastisch. So plätschert sonst nur der weiche Singsang des Inders Singh. Und Sie werkeln hier ja auch mit dem ganzen Fleiß des Asiaten. Das dürften wir heute sicher nicht mehr so sagen.
Das ist ja auch richtig so, dass man das heute nicht mehr so sagen darf. Mir würde uns ja auch beschweren, wenn man uns auf eine Eigenschaft reduzieren tät. Wie zum Beispiel auf unseren Hang zu genießen.
Auf den Hang zu genießen.
Halt! Haben Sie was gehört?
Nee, was denn?
Es hat doch eben gekloppt an der Tür. Bleiben Sie sitzen. Ich schaue nach. Was ist das? Die Tür geht ja auf.
Felsenstein.
Da steht ein Mann. Sein Gesicht ist vermummt. Ah. Er hebt die Hand. Was wollen Sie dann?
Oh. Da haben Sie mich erschreckt, Frau Felsenstein.
Ich fand's lustig.
Ja, ja. Jetzt male Sie mal nett den Deibel an die Wand.
Nee, wie der das da gesagt hat.
Also ich spüre jetzt von dem Cocktail eigentlich noch nichts.
Und das, Gottlob, der Wagen noch da stand, wo er ihn doch erst 5 Minuten vorher vor dem Präsidium geparkt hat. Also entweder die hatte damals fixe Politesse oder noch schnellere Autodiebe.
Und? Wer ist es nun gewesen? Psst, es geht gleich weiter.
Nun, haben Sie den Täter gefunden? Sicherlich. Ich bin überzeugt davon. Das ist die Lösung. Der Nachtportier war der Täter. Er war von dem Konkurrenzunternehmen bestochen worden und er hatte den Augenblick für günstig gehalten, sich in den Besitz des Notizbuches zu setzen. Es war das Werk weniger Augenblicke gewesen. Aber eines hatte er übersehen. Ich darf Ihnen diese Stelle noch einmal in Erinnerung bringen.
Hat sich etwas gehört?
Ja.
Nein, ich habe nichts gehört. Es ist inzwischen niemand gekommen oder gegangen.
Ja, aber Sie müssen doch hier einen Mann gesehen haben, der hier durchgegangen ist.
Seitdem Sie fortgegangen sind, habe ich nur in meiner Zeitung gelesen. Ich habe mich überhaupt nicht vom Platz gerührt.
Los, kommen Sie, wir müssen raus.
Dann nehmen wir doch einen Lift.
Ja, aber schnell, kommen Sie.
Sehen Sie, das hat nicht gestimmt. Es war, wie erwähnt, der einzige Lift in der Halle. wenn wirklich niemand gekommen oder gegangen war und der Portier sich wirklich nicht von seinem Platz gerührt hatte, dann hätte der Lift noch im vierten Stock stehen müssen. Denn zuletzt hatte ihn Dr. Baumgart benutzt. Nach vollzogener Tat war der Täter mit dem Lift hinuntergefahren und dort hatte er ihn dann stehen lassen. Und das war sein Fehler.
Sie hörten Kriminalrat Obermoos erzählt. Eine Denkaufgabe zum Mitraten von Walter Gerdeis. Folge 1: Mr. Singh hörte nichts. Mit Heinz Schimmelpfennig als Kriminalrat Obermoos sowie Ronald Veit, Otto Stern und Heinz Stöver. Regie: Heinz Otto Müller. Ursendung: HR, 13.05.1959. Eingerahmt von Frau Felsenstein, Susanne Schäfer und Frau Reddisch, Anke Sevenich, Buch und Regie Leonard Koppelmann und Leon Hase. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2022.